Hallo?
Hallo, ich möchte gern 5 Frühstück. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 3. Adventsfrühstück 2025 hier beim filmfrühstück.de. Heute mit mir dabei, dem Krischi, und unserem angekündigten Gast, dem lieben Simon. Hallo Simon.
Ho ho ho, hallo Krischi.
Ja, schön, dass du da bist. Und ja, wenn ihr draußen jetzt, fragt ihr euch vielleicht, wo ist er geblieben? Der liebe Patrick, dem hat's glatt die Stimme verschlagen, so schlimm war Schneewittchen. Das soll nicht die Kritik ersetzen, aber tatsächlich hat es den Patrick ein bisschen arg erwischt, ein bisschen arg gebeutelt. Und daher an dieser Stelle gute Besserung draußen an den lieben Patrick. Wir hoffen und bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, beim 4. Adventsfrühstück ist er wieder mit am Start. Und bis dahin tun wir beide uns eine schöne Zeit machen. Und ja, du bist ja auch beim nächsten Mal wieder dabei, lieber Simon. Aber erstmal die Frage, wie geht's dir und wie ist bis jetzt so dein Weihnachtsfeeling, dein Weihnachtsbarometer? Bist du schon in Stimmung?
Ja, gute Besserung an Patrick auch von mir, und auf jeden Fall kann ich sagen, dass es ihm heute Morgen schon nicht so gut ging und nicht erst nach dem Derby Köln gegen Leverkusen. Der Seitenhieb muss sein, denn ich bin jetzt tatsächlich in diesem Podcast gespawnt, weil quasi in bester Candyman-Manier, weil ich so das Gefühl hatte, in den letzten Folgen wurde so mehrmals mein Name laut ausgesprochen und jetzt bin ich quasi erschienen.
Ja.
Ich freue mich sehr. Weil ich liebe das Format hier auf jeden Fall von euch, sich so auf Weihnachten einzustimmen, auch im Podcast. Und als ich dann gesehen habe, oh, die erste Folge kommt schon raus, oh mein Gott, ich wollte doch auch. Und bei uns geht's schon Mitte November eigentlich dann los, dass geschmückt wird. Und das spätestens am ersten Advent laufen dann auch die Weihnachtsfilme, also sowohl so die Klassiker, die wir jedes Jahr gucken, als auch der ganze Schrott, der irgendwie auf Netflix und Prime und Co. rauskommt, den sichte ich dann auch, bis ich irgendwann wieder merke, boah, jetzt habe ich auch wieder genug Schrott geguckt, ich gucke jetzt wieder die Klassiker, wo ich weiß, was ich habe. Deswegen bin ich jetzt schon ganz gut aufgetankt mit Weihnachtsstimmung, Bude ist geschmückt, 2 Kinder haben Bock auf Weihnachten, dann haben die Eltern auch ganz besonders Bock auf Weihnachten. Deswegen bin ich jetzt hier und freue mich einfach, auch zu zweit und nächste Woche gerne auch nochmal in der kompletten Runde.
Das wird auf jeden Fall eine schöne Runde, also es wird auch eine größere Runde. Heute halten wir es relativ kurz, aber ja, der Countdown, wie du sagst, Mitte November habt ihr schon angefangen. Jetzt sind es tatsächlich nur noch 10 Tage bis Heiligabend, ab dem 3. Advent. Und ja, wie ist das eigentlich bei euch dann so an Heiligabend? Also überhaupt, wie ist das mit der Geschenkeverteilung? Du hast ja auch Kids. Wie macht ihr das jetzt? Kommt das Christkind am Heiligabend oder ist dann in der Nacht kommt der Weihnachtsmann, beziehungsweise am nächsten Morgen ist dann erst die Bescherung?
Ja, da bin ich bei dir tatsächlich auch mal gespannt. Das habe ich nämlich auch im Kopf. Bei uns ist klassisch Christkind. Meine Frau sagt immer den Satz oder fragt die Kinder immer, wem gehört Weihnachten? Und dann ruft zumindest die Große, der Kleine ist noch ein Baby, die Große ruft dann, Mama, Mama gehört die Weihnacht. So, das heißt, meine Frau hat 150.000% das Sagen, wie hier Weihnachten abläuft. Das mache ich aber auch gerne mit, weil sie gibt sich wahnsinnig viel Mühe und ist auch krass viel Arbeit. Wir haben Wichtel im Haus. Und Weihnachten ist bei uns tatsächlich relativ speziell, sage ich mal, wenn ich auch so mit Arbeitskollegen und so spreche, wie macht ihr das? Wir kaufen den Baum relativ spät, also meistens am 4. Advent, kurz vor Weihnachten. Und dann ist es die Aufgabe des Papas an Heiligabend, meistens so nach dem Frühstück, werden wir eben von Mama rausgeschmissen und sind so den ganzen Tag unterwegs, weil nur Mama darf zu Hause bleiben und lässt quasi, macht die Tür auf, um das Christkind reinzulassen. So, und der Effekt ist dann quasi abends so 4-5 Uhr meistens bekomme ich dann auf dem Handy eine Nachricht, okay, du kannst jetzt mit den Kids nach Hause kommen. Es ist alles fertig und meine Frau hat dann tatsächlich den Baum geschmückt, hat die Geschenke drunter gelegt und hat auch noch gekocht. Also es ist wahnsinnig viel Arbeit, aber sie möchte das gerne so und ich finde den Effekt auch echt ganz, ganz toll, dass man wirklich an Heiligabend selber erst den geschmückten Baum sieht. Da sind dann auch schon alle Geschenke da, es ist dunkel, es leuchtet. Dann klingelt so ein kleines Glöckchen, was sie von ihrer Mutter hat, dass man so weiß, dürfen jetzt reinkommen ins Zimmer. Meistens machen wir dann auch ein kleines Video, weil dann die Große quasi nur so ins Zimmer reinstürmt und so die Begeisterung so überkocht. Und dieser Moment ist schon echt ganz, ganz toll. Ist aber auch, habe ich gemerkt, die letzten Jahre immer echt anstrengend, weil du bist den ganzen Tag mit den Kids auf Achse. Jetzt die Große ist auch erst 4 und als sie auch so 2, 3 war, was machst du mit der? Du kannst mit der, konntest mit der noch nicht ins Kino, es war dann kalt draußen, konntest auch nicht ständig draußen rumlaufen. Meistens war es dann so abends, alle Geschenke waren ausgepackt, gut gegessen und Kinder sind irgendwann im Bett. Meistens bin ich auf der Couch eingepennt, ne? Weil so den ganzen Tag irgendwie nur Kinder bespaßen, der Frau schreiben, ich habe keine Ahnung, uns ist kalt, können wir jetzt bitte rein? Und sie so, nein, es ist doch, Fleisch ist doch nicht gut. Also, ja, ist ein spezieller Tag, den wir so voll und ganz, würde ich schon sagen, auf die Kinder so irgendwie ausrichten. Die Tradition kennt halt meine Frau selber, ne? Ihr Papa war damals der, mit dem mit ihr rumgefahren ist, saß mit ihr im Meckes und irgendwann, und die Mama hat dann zu Hause alles gemacht. Da spiele ich halt total gerne mit, ne? Und ja. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich Team Weihnachtsmann, weil gerade wenn man halt die ganzen US-amerikanischen Filme sich anguckt, dann ist es halt automatisch immer der Weihnachtsmann und es ist immer Santa. Und ich finde es irgendwie cooler, weil Santa hat für mich halt so eine eigene Lore, die mir halt quasi gefällt. Und das Christkind ist in dem Sinne da halt nicht so cool. Wie ist das denn bei euch? Christkind oder Weihnachtsmann?
Das ist tatsächlich die schöne Überleitung, denn bei uns gibt es beides.
why not both?
Ja, man kann sich dann, das ist nämlich der Knackpunkt, wie du es eigentlich gesagt hast, der Misch aus der Tradition des einen und der schönen Lore des anderen. Und bei mir war es zum Beispiel so, es kam immer das Christkind, bei meiner Frau kam der Weihnachtsmann. So, meine Frau ist aber auch serbisch orthodox, von daher war das dann nochmal ein bisschen anders. Und bei uns war das halt genauso, wie es bei euch abläuft, ne? Also bei mir zu Hause, dass dann, da waren wir zwar jetzt nicht den ganzen Tag unterwegs, aber waren dann halt beschäftigt. Und irgendwann ging das Glöckchen und dann war auf einmal die Geschenke unterm Baum. So, und dann hielt mir das auch eigentlich immer so. Auch als ich erwachsen war, wurde immer am Heiligabend beschert und so. Und als wir dann irgendwann die Kinder bekamen, war es dann so, dass man sich überlegt hat, oder noch nicht mal überlegt hat, es hat sich dann auch so eingespielt, dass wir den Weihnachtsmann haben nachts kommen lassen. Gerade wegen der Filme. Wir gucken ja viele Filme mit denen. Ey, wie willst du denen erklären? Ja, kommt das Christkind? Warum kommt bei denen der Weihnachtsmann bei uns das Christkind? Wäre ein bisschen schwierig, dann das Ganze aufrecht zu erhalten. Deswegen der Versuch, immer beides hinzukriegen. Jetzt ist es halt so, dass wir denen ein paar Geschenke immer schon bereitlegen. Das sind meistens Geschenke von meiner Mutter zum Beispiel, die am nächsten Morgen nicht mitfeiert. Da sind wir meist bei meiner Schwiegermutter halt. Und ich weiß nicht, Bekannte haben wir teilweise, die dann auch Geschenke schon mal gegeben haben, die wir dann nicht jetzt unter den anderen Baum packen. Das tun wir dann bei uns drunter. Die Kinder sind dann ganz kurz abgelenkt. Ich mache dann immer riesen Saubrau. Das heißt, ich habe dann schon die Glocke in der Hand. Ich knall immer die Tür auf einmal auf und wieder zu. Mach so einen kurzen Kling dazwischen. Und dann wird dann so, was war das? Hier ist gerade jemand reingesaust. Das haben wir kaum mitgekriegt. Ach, guck mal, da sind auf einmal Geschenke unterm Baum. Und so ist das Christkind dann halt am Heiligabend abends mal kurz da für ein paar Kleinigkeiten. Und am nächsten Morgen gehen wir dann halt zu meiner Schwiegermutter und da hat dann der Weihnachtsmann, also wohnt auch im selben Haus, deswegen passt dann auch. Wir haben ja auch einen Kamin tatsächlich hier im Haus. Erkläre ich dann auch immer so, der kommt bei uns rein und dann geht er runter, weil da steht ja der größere Baum. Wir haben ja nur mal einen kleinen Baum und er nimmt sich immer den größten Baum im Haus von der Familie. Und dann liegen da echt massig Geschenke drunter. Meine Schwiegermutter und ihr Lebensgefährte, die sind wahnsinnige Fans von Schöne Bescherung. Das heißt, das muss immer eine Griswold Weihnacht sein. Und die hat dann
vollkommen wirklich, zu Recht im Übrigen, ja.
Ja, die übertreibt es dann komplett. Ich meine, ich habe dir ja Bilder geschickt, wie unser Haus aussieht.
Jemand erkennt das in der Straße, glaube ich, wenn man so am Anfang der Straße wird man das Haus direkt von Weitem schon sehen, würde ich sagen.
Ja, das haut hin. Ich habe in anderen Stadtteilen hier auch ähnliche Häuser gesehen, aber hier bei uns in der Innenstadt ist das, es ist noch nicht dem Clark seiner würdig, ne? Also es werden noch nicht die Flugzeuge davon erhellt und der ganze Strom in der Stadt ausgehen, aber so ist es dann halt auch bei uns, dass wir riesige Fans sind und mal gucken, wie lange das halt hält. Der Große ist jetzt 7. Noch kann man ihn ein bisschen damit kitzeln. Bei uns ist ja seit diesem Jahr auch der 11 eingezogen. Das hatte ich ja schon mal in der vergangenen Folge erzählt. Und damit versucht man es noch ein bisschen weiter laufen zu lassen. Und irgendwann später werden sie es wissen. Das wird natürlich hier, dass der nicht im Weihnachtsmann berichtet. Aber da kann man dann sich halt trotzdem andere witzige Sachen halt überlegen.
Er ist jetzt noch nicht dem Arschlochkind in der Schule anheimgefallen, was schon so rumgesprochen hat, dass es gar kein Weihnachtsmann, gar kein Christkind gibt. Weil in der Schule spätestens habe ich so Angst, dass dann irgendwer das meinen eigenen Kindern erzählt und so. Und dann geht's halt los, dann muss man irgendwann so kritische Gespräche führen. Naja, der Sebastian aus der Parallelklasse hat aber gesagt, das gibt's alles nicht. Und dann weiß ich noch nicht, ob ich dann gegen an argumentieren soll oder ob ich sagen soll, Glückwunsch, du bist jetzt gerade erwachsen geworden.
Ja, ich habe das damals, ich habe mir das schon auch früh überlegt, wie wenn es dann kommt und der sagt das und das. Das Gute ist, meistens erzählt man aktuell immer nur ein Klassen, oder ist noch nicht mal ein Klassenkamerad, aber einer aus der Schule, wo der auch schon mal dann in der Pause und so mitspielt, der erzählt sowieso immer so Sachen wie, es gibt keine Ritter und es gibt auch keine Piraten und so weiter und so fort. Wo ich meinen Sohn dann angeguckt habe und dem mal erstmal gezeigt habe, erstens gab es Piraten, es gibt immer noch Piraten, die sehen noch nicht mehr so aus wie in diesem Film. Ritter, das hatten wir genauso, es gibt immer noch genügend Schwerter und Vorgaben, dass es das alles gab. Gleiches Kind ist aber dann auch anscheinend im festen Glauben, dass Star Wars real ist. Also ich krieg das mit dem Weihnachtsmann schon tatsächlich dann gut verkauft. Im Zweifelsfall das Typische wie aus den Filmen, ne? Das ist ja gar nicht der richtige Weihnachtsmann. Ja klar, der Weihnachtsmann hat ja auch viel zu tun. Der muss ja die ganzen Geschenke machen. Der hat aber seine Helfer, die verkleiden sich dann für ihn, damit auch dieser Geist allgegenwärtig ist. Irgendwie kriegt man es schon hin. Und wenn es dann so ist, klar, dann ist ein bisschen, muss die Magie ja nicht verloren gehen. Wir als Erwachsene glauben vielleicht nicht an den Weihnachtsmann, aber wir glauben ja irgendwo an dieses schöne Gefühl. Also ich zumindest glaube immer an dieses, warum macht man das denn alles zu Weihnachten? Weil es ja auch nicht auf die Geschenke ankommt. Es kommt nicht darauf an, ob es einen Weihnachtsmann gibt oder nicht. Es kommt auf dieses Zusammensein ja an. Und ich denke, das ist der Weihnachtsmann gewissermaßen auch. Also kann man immer noch an den glauben.
Ja, definitiv. Also ich merke das bei dem Wichtel jetzt auch schon, da hat man halt auch das Ritual und generell diese Rituale, die man ja auch in der Familie dann für sich selber entscheiden kann, sind halt schön. Und
richtig.
Heute hat der Wichtel halt heute Morgen so riesigen Schaum hinterlassen bei sich, was quasi Schnee sein sollte, und dann konnte die Große, konnte halt einen Schneemann aus dem Schaum bauen, und es war am Ende, ne, waren dann auch Möhrennase und so, also die ganzen Details noch dazu als Bastelkram und so, das steht da jetzt so ein richtiger kleiner Schneemann aus so einem relativ festen Bastelschaum. Und das ist halt jeden Morgen oder dann nachmittags nach der Kita so ein kleines Happening, und du weißt halt, dass zusätzlich zum Adventskalender, was natürlich auch noch spannend ist, du hast halt jeden Tag irgendwie so ein kleines Erlebnis zusammen. Mhm. Das Coole ist halt auch, die Kinder spinnen sich halt irgendwann auch so die eigene Wichtel-Lore halt zusammen. Ne? Also die Kleine fing dann an mit, oh, ist jetzt Abend, wir müssen hier aus meinem Kinderzimmer raus, weil der Wichtel kommt doch gleich bestimmt. Ich so, ja gut, dann gehen wir jetzt. Ja, aber hier ist ja dunkel. Wie sieht er denn hier drin? Und dann sagte sie so, ja, der hat so eigene, ich glaube, sie sagte irgendwie Laseraugen oder sowas. Damit kann der im Dunkeln sehen. Deswegen kann der dann gleich hier reinkommen. Und das erfindet sie sich einfach selber. Du gibst den Anstoß und dann lebt die in dieser Wichtelwelt, indem sie sich einfach Sachen selber vorstellt. Und das ist halt optimal, ne? Dass du jetzt nicht irgendwie Diskussionen führen musst, wie genau macht er das alles, sondern sie denkt dann einfach aktiv mit. Und das sind so Rituale, wenn du da einmal drin bist, die sind halt echt toll, was du da für Erlebnisse rauskriegst.
Ja, das meine ich. Das sind halt diese schönen Momente. Das ist ja nicht nur für dich als Elternteil ein schöner Moment, das ist ja auch für sie ein schöner Moment. An dem wird sie immer festhalten. Entweder sagt sie, was für eine Spinnerei, auf der anderen Seite wird sie wahrscheinlich auch als Erwachsene immer ein Lächeln. Also ich denke immer an so Sachen, die ich damals lächerlich fand, denke ich jetzt mit dem Lächeln zurück, war ja doch schön. Man hatte eigentlich eine gute Kindheit, ne?
Wenn du eine eigene Familie hast, vielleicht auch wieder machen, weil du denkst, in meiner Kindheit war das halt toll. Also, und dann bestätigt sich das auf jeden Fall, wenn du es selber nochmal reproduzierst, dann als Erwachsener. Das glaube ich halt auch, ja.
So, da haben wir doch eine schöne Überleitung mit Ritualen. Kommen wir mal langsam zur Besprechung.
Oh mein Gott.
Der Filme aus dem zweiten Schrottwichteln.
Ja, ich mache immer den gleichen Fehler, ne? Ich komme immer irgendwann, zweite, dritte Adventsfolge, komme ich dazu und sage so, ich würde auch gerne, bitte darf ich? Ja, du darfst gerne, die Eintrittskarte sind zwei Scheißfilme. Viel Spaß, Simon.
Sieh's mal so, wenn du nämlich am Anfang kämst, dann müsstest du dir vier schon angucken.
Ja gut, das ist auch wahr. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, es gibt keine Podcast-Episode im Filmfrühstück, so das Jahr über, wo dir so eine hohe Einstiegshürde hat.
Das ist richtig.
Weil in der Regel beteiligt man sich an Folgen, wo man Bock hat, die Reihe zu gucken oder so. Wir haben ja auch, kann man davon das vielleicht sagen, wir haben ja auch noch Knives Out, die drei Teile in der Pipe, und da freue ich mich mega drauf. Und hier muss ich mich so ein bisschen durchkämpfen. Ne? Eine etwas höhere Einstiegshürde.
Das ist korrekt, aber sei froh, der Patrick hatte überlegt, ob du noch auf die anderen beiden nachholen müsstest aus dem ersten.
Ja, ja, klar, natürlich. Mir geht's noch nicht schlecht genug, ne? Also,
wenn schon, dann müsstest du richtig leiden, was, sonst wäre die Wiedergutmachung ja nicht gut genug.
Ich leide eh schon wie ein Hund. Also jeder, der einen Fußballverein im Abstiegskampf hat, kennt dieses Gefühl, wenn man schon im Dezember schon gar keinen Bock mehr hat auf die Saison, wenn man ausgebrannt ist.
Ach und, komm, naja. Ach komm, Patrick und ich haben schon gesagt, da kommt bald wieder eine Rückrunde und auf einmal spielt ihr wieder Europa League oder sowas. Also heul mal nicht rum.
Wir haben ja die schon die Weichen gestellt. Neuer Trainer, ja. Jetzt gib ihm. Aber morgen kommen erstmal die Bayern nochmal 0-8 verlieren und dann wird's besser.
Ach, da habe ich schon eine schöne Zusammenfassung gesehen, wie eins noch unter Tuchel dann halt die Bayern schön mit der Hacke von Alagui und Soloi dann mit der Band hat niedergespielt wurde.
Die
das war noch
Zeit,
ja, genau. Aber lenkt nicht ab, wir gehen jetzt von schönen Zeiten zu schlechten Zeiten.
Du wärst fast drauf reingefallen.
Ja, denn ich habe ja von Patrick The Ritual bekommen. Und du hattest natürlich, wie du ja gerade schon gesagt hast, auch die herzenslustige Aufgabe, da reinzuschauen. Oder hattest du den schon vorher geguckt? Ist ja auch Horrorbereich. Ich weiß gar nicht, ob du den schon kanntest. Oder ob du ihn jetzt tatsächlich nachholst.
Ja, also wir machen, kann man ja auch noch sagen, mit Patrick und Daniel machen wir in der Dreierrunde auf jeden Fall noch die Jahresbestenliste, auch speziell für Horrorfilme. Deswegen gucke ich, also da arbeite ich mich das ganze Jahr drüber, mit an Horrorfilmen. Aber bei dem wusste ich von Anfang an, wir hatten ja auch die Podcast-Folge dazu, dass der eine absolute Gurke ist und sowas sichte ich dann halt nicht, um der 100. zu sein, der dann auch einen Stern gibt. Das habe ich dann jetzt zwangsweise gemacht.
Also, sagst du, hat nicht getaugt.
Nee, das Ding ist ja, also wir hatten ja zwei Filme zu gucken und wenn du dann, also Horrorfilme sind halt zumindest mein Lieblingsgenre und da kenne ich mich sehr gut aus und dann weiß ich ja schon ungefähr, was kommt. Also der hat mich, Schneewittchen hat mich teilweise richtig abgefuckt, der halt nicht, der, man muss leider sagen, der ist einfach nur stinklangweilig, weil jeder, der schon mal 2-3 Exorzistenfilme gesehen hat oder vielleicht auch nur einfach den Exorzisten von 74, der hat halt alles gesehen, was dieses Genre hergibt. Und mich nervt dann eher, dass man, dass dann Regisseur hergeht im Jahr 2025, der kriegt dann sogar Dan Stevens, echt cooler Typ ist, guter Schauspieler finde ich auch und Al Pacino und also es ist halt wirklich wie, meine Tochter ist jetzt im besten Malbuchalter, du kriegst die Vorlage und du malst einfach nur aus, was da jemand schon vorgezeichnet hat. Und es ist, der Film hat wirklich überhaupt keine Ideen, tut dann aber so am Ende bei den Endcredits, ich weiß nicht, wie du die wahrgenommen hast, das hat mich sogar nochmal richtig genervt. Also in den Endcredits sagt er, kommt nochmal eine kurze Texteinblendung und sagt nochmal, diesen Fall, den ihr jetzt hier, den Exorzismusfall, den ihr gesehen habt, das ist irgendwie der bestdokumentierteste in den USA und genau so war es. Und dann werden noch die beteiligten Pater nochmal mit Bildern gezeigt, hey, die gab es wirklich und so haben sie danach weitergelebt. Und du denkst dir, ja, schön. Ich wollte mir jetzt sagen, dass es maximal irgendwie authentisch war, aber der Fall war halt stinklangweilig. Ihr hättet mir auch jeden anderen Fall erzählen können, beziehungsweise vielleicht hättet ihr euch doch lieber was Eigenes ausgedacht, weil wir haben halt das komplette Programm von, und es würden die Rituale, die da stattfinden, also die sozusagen die Exorzismusbereinigung, die werden halt eben als Ritual 1, 2, 3, 4 werden durchnummeriert und du sitzt dann da und denkst, okay, es ist jedes Ritual genau das Gleiche. Die ist ans Bett gefesselt, die reden auf sie mit irgendwelchen Psalmen ein, mal kotzt sie, mal spuckt sie, mal krabbelt sie die Wand hoch. Und dieses Genre ist seit dem allerersten Exorzisten eigentlich tot. Ja. Es hat gar keine Ideen. Und ich bin, wie gesagt, ich bin Horrorfilm-Fan, ich gucke mir sehr oft immer das Gleiche an und liebe auch zum Beispiel Slasher-Filme. Da würden auch sehr viele Leute sagen, ja, jetzt sind wieder 10 Leute im Wald, werden abgemurkst oder 10 Leute in einem Vergnügungswagen werden abgemurkst. Trotz allem gab es ja da zumindest die Wende hin zu Scream, dass man das auf einer Metaebene verhandelt, das Genre, dass man es besonders blutig macht und Geschmacksgrenzen auslotet wie Terrifier und, ne, und Masken. Und dieses Genre oder Subgenre hat nie irgendwelche Variationen so geschafft oder ganz, ganz selten. Gibt es wirklich so 2-3 Filme, fein. Die wurden ja auch oft genug schon im Podcast auch von Patrick schon erwähnt und auch in der Podcast-Folge zu The Ritual. Das will ich nicht alles nochmal nachbeten. Deswegen, es ist leider, also ich gebe den 2 Sachen. Besetzung fand ich gut. Al Pacino ist mittlerweile so alt und so gebrechlich und hat anscheinend so einen natürlichen Buckel, dass er als Pater voll gut reinpasst. Und Dan Stevens mag ich auch. Und ich fand auch noch erstmal interessant, dass der ganze Film aus der Hand gefilmt ist. Er hat zumindest so eine Handkamera-Wackeloptik und dadurch wirkt er halt viel intimer, viel näher dran. Nicht unbedingt wie Found Footage, aber schon in diese Richtung, dass du denkst, ey, ich bin jetzt hier wirklich in jedem Gespräch mit dabei, weil die Kamera eigentlich nie stillsteht, sondern immer so nah dran ist und wackelt, dass du so einen Immersionseffekt hast. Das verstehe ich noch, dass der Regisseur diese eine Idee hatte und das war es halt wirklich komplett so. Deswegen gebe ich dem jetzt nicht einen halben Stern, sondern ich gebe dem einen Stern und der ist auch, geht um die 100 Minuten, ne? Der ist also auch für seine Ideenlosigkeit auch noch viel zu lang. Da kannst du auch mit 80 Minuten Schluss machen. Auch beim Ende keine Überraschung, kein Twist, kein, ach, das hättest du jetzt nicht gedacht, dass es so ist, sondern du startest den Film und hast ihn schon gesehen. So. Jetzt du bitte.
Ja, ich bin da ziemlich bei dir. Also gerade dieses so der erste dokumentierte Exorzismus, das fängt ja eigentlich schon an und am Ende ist der größte Twist, dass man das, wie du sagst, nochmal mit den Bildern und so untermalt, falls ihr es nicht am Anfang gesehen habt. Das war echt, das war so bester Dokumentierter und so. Und wie du sagst, ey, einen Exorzismusfilm gesehen, bist du eigentlich schon, wenn du da nichts Kreatives groß reinbringst, ziemlich schnell durch. Ne? Sag mal so, die Conjuring-Filme, die haben auch ja ihre Exorzismus-Punkt-Plots da drin, aber das wirkt dann alles wesentlich frischer und unterhaltsamer. Und hier in The Ritual, wie du sagst, einfach mega lang gezogen. Das ist echt eine Verschwendung von Darstellern. Al Pacino, finde ich, ist trotzdem irgendwo so noch schon ein Schatten seiner früheren Klasse. Das ist gut gemessen an dem, was wir hier eh schon Langweiliges sehen. Dan Stevens, bin ich auch voll bei dir, mag ich super gern. Ich bin Set the Guest damals immer, dass ich gucke und denke so, ah geil, Dan Stevens. Und dann erkennst du ihn leider in so seinem bekanntesten Film noch nicht mal. Bis zum Ende, bis er dann mal das CGI-Masken da wegbekommt. Als Beast. Falls ich jetzt nicht wusste, wovon ich spreche. Ja, so eine Ashley Green, die hatte auch mal einfach nur ganz kurz
jetzt hat's geklingelt.
Ja. Ne, Ashley Green, die ist auch nur einmal in Twilight bekannt geworden und danach war auch alles hier nur so sub und die ist genauso blass, wie ihre Karriere halt ist hier in dem Film. Da fand ich halt Abigail Cohen eigentlich noch gut als die zu exorzierende Emma, die da war ein bisschen Inbrunst drin, ob die dadurch jetzt eine Karriere kriegt, keine Ahnung. Patricia Heaton, habe ich mich sehr gefreut, mochte ich früher immer recht gern hier in der, ich weiß gar nicht mehr, wie die Sitcom hieß, aber mit dem Brad Garrett noch dabei. Das war immer eigentlich ganz recht witzig.
Daher kannte ich den, ja. Jetzt klingelt's.
Und hier als Mutter Oberin, da hinterlässt die ja auch ganz gut, also hat die so eine gewisse Ausstrahlung. Als Mutter Oberin kommt die gut rüber für mich, so diese Autorität dann eigentlich. Und ansonsten passiert ja, wie du sagst, es ist eigentlich total arm an Spannung und so. Dann werden mal die Extensions bei der rausgerissen. Oh mein Gott, da ist ein bisschen Hautfetzen mitgekommen. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, ne? Also tat mir schon ein bisschen weh in dem Moment, weil ich so dachte, hat jetzt sie halt im Kopf da weggerissen, ist schon fies. Aber halt überhaupt nichts, was ich irgendjemandem empfehlen würde, ist nicht der Totalausfall. Ich bin jetzt sogar bei 1,5 Sternen gewesen, weil an sich ist dem am meisten vorzuwerfen, dass der einfach ewig lang und schnarchig ist und nichts Neues zu erzählen hat. Also unnötig ist vielleicht das beste Wort. 50 Jahre später brauchst du nicht mit der bestdokumentiersten Geschichte kommen. Warum kam das nicht, keine Ahnung, innerhalb der ersten 5 Jahre, wo das bestimmt noch Leute reingezogen hätte?
Ja, vor allen Dingen, also
kannst mir nicht sagen, dieses die Macher
Based on True Events, ne?
Ja.
Du hast ja oft so Based on True Events, um Spannung reinzubringen. Die Coens haben ja jetzt bei Fargo einfach, die haben ja einfach gelogen, aber um diese Wirkung quasi zu erzielen bei den Leuten, oh krass, das ist also alles wirklich passiert da in diesem verschneiten US-amerikanischen Städtchen. Aber wenn deine Geschichte einfach unfassbar lahm ist und jede fiktionale Exorzistengeschichte vorher, sei es Emily Rose und so weiter, alle viel spannender waren, dann bringt dir dieses Echtheitsprädikat, bringt dir halt einfach gar nichts. Und das fand ich im Endeffekt, dass es in den Credits mit Bildern und der handelnden Person gezeigt wird, fand ich fast schon peinlich, weil wenn du jetzt denkst, dass mich das am Ende vom Hocker haut, du kannst dir gar nicht sicher sein, ob ich noch wach bin nach den 100 Minuten und überhaupt noch die Credits am Ende noch aktiv sehe. Ich muss ehrlich sagen, so die erste halbe Stunde dachte ich so, wow, den halte ich gut durch, ohne zu meckern und einzuschlafen, weil da hast du wenigstens noch Dan Stevens, der sagt, naja, wir können uns ja gar nicht sicher sein, ob die wirklich besessen ist. Das spielt im Jahr 1928 Und auch damals sozusagen sagt er schon, naja, die wird wahrscheinlich psychisch krank sein, bitte, ich möchte die erstmal von einem Arzt untersuchen lassen. Und Al Pacino ist direkt auf dem Pfad, nein, nein, Exorzismus, das muss sein und das ist leider auch der Weg des Films. Aber dass du noch, ne, was du im Horrorfilm schon mal ganz cool hast, gerade bei alten Menschen, haben die jetzt Alzheimer oder sind die von einem Dämon besessen? Weil die pinkeln sich ein, die stehen nachts auf dem Flur. So diese Doppelbödigkeit, die hast du in Horrorfilmen schon mal und deswegen fand ich die erste halbe Stunde okay. Aber dem Film ist es ja komplett egal, ob die wirklich therapeutische Hilfe braucht, weil wenn wir jetzt bei dem realen Fall bleiben, der Exorzismus wurde durchgeführt, dem Mädchen ging es danach besser, ist es klar vorgegeben, wo es hingeht. Und deswegen verliert der, sobald du in die Rituale gehst und die halt auch, die sind wirklich durchnummeriert, ne? Also du könntest da irgendwie lustige Comic-Musik drunter legen, so und jetzt sind wir beim fünften und beim sechsten. Deswegen, also da hat er leider gar keine Ideen. Ich habe mich allerdings gefragt, und da ist mir deine Meinung auch sehr wichtig, ich werde bei Letterboxd häufiger schon mal angegangen, auch von meinen eigenen Freunden, warum ich mir so viele beschissene Weihnachtsfilme angucke, wenn ich die doch dann alle scheiße bewerte, so nach dem Motto, warum tust du dir das an? Weil da mache ich das ja irgendwie gerne. So, ich weiß ich nicht, diesen Jingle Bell heißt, auf Netflix angeguckt, der relativ, oder der jetzt neu ist aus diesem Jahr, oder Best Christmas Pageant Ever aus dem letzten Jahr, sogar mit Judy Greer ganz gut besetzt. Und da denke ich mir immer, ich gucke diese Filme ja auch, wenn ich weiß, dass sie meistens schlecht sind, um in diese Weihnachtsstimmung zu kommen, weil in den Filmen ist Weihnachten, die haben eine schöne Botschaft, die gehen immer gut aus. Und ich habe mich halt hier gefragt, wenn du jetzt streng gläubig bist und du guckst so Exorzistenfilme und du glaubst vielleicht sogar, ich weiß es nicht, ob das Menschen tun, wirklich immer noch an die Kraft eines Exorzismus, was ja eine Praktik ist von diesen Priestern, um auch Menschen zu helfen. Haut dieser Film dann mehr rein und sitzt du dann am Ende da und denkst, wow, das ist halt wirklich passiert und also, ne, musst du irgendwie eine Gläubigkeit dafür haben, dass der Film vielleicht mehr wirkt und bin ich einfach nicht die Zielgruppe?
Ja, das ist eine schöne Frage. Es könnte natürlich sein, das ist, ich denke jetzt so an Paranormal Activity, ne? Du musst offen sein für das Thema, um überhaupt auch bei dem, dass du davon auch echt gepackt wirst. Und deswegen packt das mich nicht. Also mich hat Paranormal Activity nie gecatcht, ne? Und das ist bei Exorzismusfilmen, sage ich mir dann wenigstens, wenn da eine, also der alte, ne, das ist ja wenigstens noch so ein, die Verarsche mit Leslie Nielsen, das macht wenigstens Spaß, sowas. Das war dann so erstmal so ein richtig schöner Schockmoment. Das ist ein Klassiker seiner Zeit, auch in der Art. Und funktioniert dann einfach auch. Ob das vielleicht aber auch ein Klassiker ist, weil die Leute damals noch wesentlich gläubiger waren, noch viel mehr da drin dann waren. Ich denke, ja. Würde ich jetzt auf jeden Fall mitgehen. Ne? Also wenn du jetzt so einen Film guckst, dann würdest du wahrscheinlich... Wobei ich denke mir auch auf der anderen Seite, Leute, die wirklich glauben, die sagen sowieso, vielleicht das ist Humbug, sind dann mehr so Mutter-Oberen-Style, ne? Die dann auch sagt, was ist das denn für ein Zirkus, den man da in die Gemeinde geholt hat? Das soll der bloß nicht machen. Oder hast den Teufel bei uns reingeholt? Das darf ich nicht gucken, das ist Teufelswerk, hier die Filme. Da kannst du, glaube ich, je nach Art und Weise, Ausprägung dieser Religion, kann das wirklich in sehr, sehr verschiedene Ausprägungen gehen, in sehr verschiedene Intentionen gehen, aber ich denke, hier bei The Ritual werden wir da keinen finden, der das irgendwie als mitreißend erlebt. Nee,
ich glaube auch nicht.
Also wenn,
ich finde den Verweis von dir gut. Bei meiner Frau ist das auch so, dass sie so alles so aus dem Conjuring-Universum, also zumindest die Anfangsfilme, Geister und so, da sagt sie, sie glaubt nicht konkret an Geister, aber sie glaubt, ne, an so andere Welten, Kontakt dazu und sowas. Diese Filme sind für sie besonders intensiv und krass. Sie liebt dann Insidious und Conjuring selber. Und die hat dann eine Affinität zu. Das sind so die Lieblings-Subgenres von ihr. Und da kann, so kann ich das nachvollziehen. Ist halt grundsätzlich so, ich habe mir das von ChatGPT nochmal ein paar Zahlen zusammentragen lassen. Diese Exorzistenfilme spielen halt immer noch genug ein, ne? Also die werden halt, wie viele Horrorfilme, so super billig produziert und da haben die dann Faktor 4 oder 5, was die dann auch reinspielen im Vergleich zum Budget, was halt nicht mehr funktioniert ist. Und da da sieht man auch, wie klein der Spielraum da auch wirtschaftlich ist. Wenn du hier diese zwei Teile mit Russell Crowe hast, die jetzt so, also es überhaupt einen zweiten Teil gibt, es wurde ja, glaube ich, nochmal als The Exorcist, glaube ich, neu gelabelt, nochmal der zweite Teil mit, oder The Exorcism, ich weiß gerade nicht, mit Russell Crowe, ne, die zwei. Das war so ein Mid-Budget-Film, da warst du schon irgendwie bei 20, 30 Millionen und die Dinger kriegst du nicht mehr eingespielt. Also da, aber wenn du so ein Budget von 1 bis 5 Millionen hast, dann gehst du da mit 20, 30, 40 Millionen, gehst du tatsächlich im Boxoffice raus und
also hat sich schon gelohnt, funktionieren, ne?
Die Dinger noch. Ne? Also, falls, weil ich jetzt auch gerade gedacht habe, ja, selbst wenn man gläubig ist, wie viele Leute sind das? Ne? So eine mini, ganz kleine Menge, aber trotzdem, die Dinger spielen das ein, wenn du die so günstig
hast. Ist brauchst. Einfach so.
Also es trifft irgendeinen Nerv. Nur meinen nicht.
Ja, aber das ist ja an sich auch das Horrorgenre, ne? Also wir haben früher im Saturn ja auch immer diese Schütten gehabt. Da waren die größten Trash-Filme drin, Horror-Trash-Filme, die ganzen Asylum-Dinger und so. Aber die Leute gucken das gerne. Die sagen zwar, das ist Schrott, aber sie gucken es gerne. Es gibt Leute, also ich hatte einen Kumpel, bis der das alles mal einfach aussortiert hat, hatte der irgendwie an die 1000 DVDs da von verschiedensten Trash-Filmen, der hat auch dann um die 1000 Euro vielleicht nur ausgegeben dafür, weil der hat die immer günstig einfach mitgenommen. Ach komm, nehme ich mal mit, den, da kenne ich. So ungefähr wie du teilweise die Weihnachtsfilme raussuchst, wo du sagst, da muss wenigstens ein bekannter Schauspieler oder Schauspielerin bei sein.
Genau.
So hat der sich dann teilweise die Filme rausgesucht oder es hat halt der Inhalt, also ach ja, auf so einen Bock, Film hatte ich heute, habe ich heute Bock. Hab ja auch nicht viel investiert, ist in Ordnung. Und am Ende des Tages hat es funktioniert. Wenn das mal so dann gegenrechtest, ne? Wie du sagst, so ein kleines Budget, die müssen ja noch nicht mal, meistens sind die mit einem kleinen Budget erfinderischer, mit praktischen Effekten, das sieht sogar noch besser aus, als wenn die es am Computer gemacht hätten. Mit größerem Budget. Ja, und also.
Hier bei dem Film hast du jetzt, glaube ich, auch nicht viel an, also dass du das, ich kann mich gar nicht, auch gar nicht wirklich viel CGI-Einsatz erinnern, musst du auch nicht viel machen, ne? Du kannst ein bisschen was praktisch machen, ein bisschen blutig, aber
ja, ein bisschen Kleber an die Film. Finger, dann geht das schon mit der Wand da hoch. Also das Hochklettern rückwärts. Ja. Also habe ich auch schon gemacht.
Ne? Ja, oder
in meinen Träumen.
Jetzt aber. Neulich wieder so, ich habe jetzt neulich wieder so Spider-Man Behind the Scenes gesehen, wo der halt einfach auf dem Boden läuft und so gefilmt ist, dass er die Wand, ne, dass er irgendwie ein New Yorker Hochhaus hochläuft. Also das ist ja einfach nur einfachste Kameratricks.
Deswegen. Ja, sowas liebe ich, muss ich sagen. Ne? Einfach empfinderisch sein. Super. Mhm.
Ja, absolut, ja.
Kommen wir zum nächsten Tagespunkt mal, weil wir haben eigentlich viel zu viel über The Ritual gesprochen, für das, was er eigentlich wert ist. nett gesagt. Aber erstmal nochmal Chapeau und danke, Patrick, für dieses Wichtel, Schrottwichtelgeschenk. Und Schneewittchen
danke.
Werden wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Wenn es dem Patrick die Stimme wieder verleiht, dann darf er auch, dürft ihr beide mal erzählen, ob ihr den auch so schön fandet wie ich. Dazu dann beim nächsten Mal mehr. Und jetzt kommen wir zu einer ganz kurzen Quizrunde, ehe wir auch auf das Thema Wiedergutmachung kommen. Und zwar hatte ich den Simon vorab schon im Vorgespräch gefragt, auf was für ein Quiz er Lust hätte. Ursprünglich hatte ich natürlich was für euch beide vorbereitet. Jetzt werde ich dich in einer anderen Kategorie einfach mal ausquetschen, mal gucken, ob du drauf kommst. Nämlich gibt es die Seite Ranker.co. Da können Leute zu diversen Themen, auch gerade bei Filmen, machen die das sehr viel abstimmen. Was ist so der beste Film mit dem und dem Schauspieler, mit der und der Schauspielerin? Was ist der beste Film zu dem und dem Thema? Und dann gab es zum Beispiel auch mal da eine Abstimmung zu Christmas Horror. Also was ist der beste Christmas Horror Film? Im Original geschrieben, That Will Slay You. Über 2600 Leute haben da abgestimmt. Und mal gucken, ob du auf die Top 5 kommst. Der besten Weihnachtshorrorfilme, weil das sind ja eigentlich genau deine zwei Genres.
Sollten eigentlich, genau.
In Fusion.
Bereit, mich zu blamieren.
Dann try your best.
Okay, also ich habe einen Tipp, wo ich mir ganz klar bin und dahinter wird es dann ein großer Raum der Spekulation. Also ich würde auf jeden Fall sagen Gremlins.
Nein, witzigerweise nicht. Ach so, Quatsch. Ich habe das überflogen. Doch, Platz 3. Wurde er genau.
Dieser kurze Herzinfarkt.
Ich dachte gerade, ich wäre in der falschen Liste gewesen. Ich hatte mich auch eine Weihnachtsliste gesehen. Gott. Und da stand er auch mal ursprünglich mit drin. Nee, Gremlins hat tatsächlich Platz 3. Das hätte mich auch gewundert. Ich glaube auch, selbst wenn du nach den erfolgreichsten Weihnachtsfilmen schaust, und das jetzt nicht auf pure klassische Weihnachtsfilme, sondern wo das Weihnachtsthema aller Stirb langsam natürlich auch mal mit schwebt, ist Gremlins immer noch der 10 erfolgreichste Film, wenn ich es richtig aus meiner aus meiner Recherche da richtig im Kopf habe.
Mhm. Und wird nächstes Jahr schon fortgesetzt oder es soll zumindest Teil 3 mit Chris Columbus soll den umsetzen?
Deswegen ja, und da freue ich mich tatsächlich sehr. Das ist eine der wenigen Sachen, die man nochmal aufzieht und ich mir sage, boah, da habe ich doch schon Bock drauf. Könnte natürlich auch voll in die Hose gehen von der Optik her, aber wenn Chris Columbus selber da auch dranhängt, habe ich Hoffnung, dass der das eigentlich recht gut umsetzt.
Das ist auch eine meiner Regeln, nach denen ich Weihnachtsfilme auswähle. Also eine Regel ist, es gibt zumindest einen bekannten Schauspieler, also war mal bekannt oder ist noch bekannt. Und die andere Regel ist, Chris Columbus hat den mindestens produziert. Da kommt man sehr, sehr weit mit. Also heutzutage auch Christmas Chronicle, die zwei Teile auf Netflix.
Mhm.
Und ansonsten natürlich Kevin und die bei Harry Potter war ja auch noch eine Zeit lang im Spiel. Also noch andere Sachen. Also da ist es auch noch eine sehr gute Regel. Okay, Gremlins 2 sage ich jetzt mal nicht.
Wäre tatsächlich nicht mal in den Top 10 gewesen.
Die Frage ist, ob sich das schon etabliert hat, weil der Film noch so neu ist, aber Terrifier 3 hat natürlich richtig abgeräumt und ist eigentlich auch ein Weihnachtsslasher.
Nein, das ist nicht mit dieser Liste drin. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Liste vielleicht vom letzten Jahr noch stammt.
Ja, deswegen, es könnte sein. Also dann würde ich auf jeden Fall Black Christmas sagen. Gibt es ja 3 Filme von. Ich würde mal den Original auf jeden Fall nehmen.
Steht hier nicht bei, aber Black Christmas auf der 2 und ich gehe auch davon aus, es wird das Original gewesen sein, das Sie hier meinen.
Ja, der von 1974 mit dem genialen deutschen Titel Jesse, die Treppe in den Tod. Das ist unfassbar. Ja, die 70er. Dann ist natürlich hier, was, Michael Dougherty? Krampus?
Ist die 1.
Ach doch.
Muss ich auch sagen, der hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Also für so.
Ja, der ist sehr fantasievoll. Und ich glaube, dieses Krampus-Ding war mir bis zu dem Film neu. Es ist, glaube ich, irgendwie so Bayern, Österreich mehr so.
Genau.
Die Hochburg, ne?
Genau, das Bergische. Habe ich letztens noch das Thema mit einer, mit unserer Teammanagerin gehabt, die kommt aus dem Bereich. Und es gibt immer noch Bereiche da unten, Dörflis, die sprechen auch immer, der Krampe kommt oder so ähnlich, war der Ausdruck. Ich müsste, also jetzt nicht schlagen da
die
draußen.
Die Krampe.
Ich müsste gucken, wie sie es
die A-Punkt Krampe kommt.
Müsste tatsächlich schauen, wie sie es nochmal geschrieben hat. Aber ich könnte das gedauert mal eben nachrecherchieren, wie sie es. Nur das Problem ist, die schreibt auch mal so zwischendurch und dann weiß ich gar nicht mehr, wann wir darüber gesprochen hatten. Vielleicht, ich reich's mal gleich nach. Du kannst ja schon mal weiter überlegen.
Reichen sie gleich nach, genau.
Der Klausen nennt man ihn im Allgäu. So war das, das Klausentreiben.
Oh.
Da kam ich dann daher. Richtung Berge, Knecht Ruprecht ist mit seiner Rute, ist ein Helfer vom Nikolaus. So war der O-Ton, den sie mir geschrieben hat. Also der O-Strich-Schrift.
Ja, also es ist jetzt
2 fehlen hier noch, die 4 und die 5.
Wenn ich jetzt wirklich streng bei Horrorfilmen bleibe, weil es gibt natürlich auch Violent Night und so, ne, und Fat Man, was jetzt so Weihnachts-Action-Filme sind.
Die sind beide nicht
schon
dabei.
Echt eng. Ja, genau, die hätte ich jetzt, das würde auch einfach sonst nicht passen. Ich würde natürlich noch, weil jetzt auch gerade das Remake im Kino läuft, Silent Night, Deadly Night sagen, den von 84, das Original.
Sehr, sehr gut, das ist die 4.
Da gibt's auch 5, 6 Teile von und 2 Remakes mittlerweile, es ist absolut verrückt. Es ist eine dieser Horrorfilmreihen, die kaum ein Mensch gesehen hat und trotzdem gibt es da so viele von. Ich frage mich auch immer, wer von den Otto-Normal-Filmguckern weiß, dass es 2 Fortsetzungen von From Dusk Till Dawn gibt. Das ist auch so,
das ist genau wie Starship Troopers, die gibt's nicht.
Oh, aber irgendwann kommt doch Casper Van Dien zurück. Ist das der dritte
das
oder der vierte?
Das ist der dritte Marauder, ja. Aber das ist eigentlich nicht der Rede wert, weil der erst in der zweiten Teil des Films mal kommt und in so einem Maschinchen dann rumhockt.
Er kann ihn auch nicht retten, meinst du?
Nein, null.
Das überrascht mich jetzt aber.
Casper Van Dien war nur noch in hier Sleepy Hollow. Gut, das war's dann. Höchstens in Wednesday in seiner Mini-Rolle.
Jo, und jetzt ist es natürlich ein weites Feld. Ich würde nochmal diesen skandinavischen hier tippen. 2010er Jahre, Rare Exports.
Nope, nicht mal in der Top 10.
Dann ist der dauerhaft auf Netflix? Der gilt mittlerweile auch immer so als Geheimtipp, den aber jeder immer rumreicht. Hier, Better Watch Out.
Nein, der ist auf der 7.
Okay, aber...
Aber der ist auch sehr gut. Der gehört Sven dann auch in dem Genre mit zu meinen Top 5 tatsächlich. Also Krampus, ja, Gremlins und der. Aber auch der Film, der auf der 5 ist, gehört zu meinen Lieblingen. Der gehört auch zu den Lieblingen meiner Kinder. Damit so der Hinweis. Ich glaube, dann kommst du auch drauf. Wenn ich meinen Kindern das zeige.
Ich hatte noch hier Richtung überlegt, wo man immer sich fragt, ist es ein Halloween-Film oder ein Weihnachtsfilm? Yep. Nightmare Before Christmas.
Genau, das ist die 5. Und ich bin dabei, das ist der perfekte Übergangsfilm direkt nach Halloween Richtung Weihnachten.
Ah, ja, so ein Brückenfilm. Ja, genau, okay.
Das nenne ich, das ist der perfekte Brückenfilm.
Ja, dein Tipp war jetzt, also ich hätte jetzt noch sehr weit rumgedoktert bei 16er und 18er Titeln, was da irgendwie noch reinrutschen könnte.
Das dachte
jetzt
ich mir, du wirst den nicht auf dem Schirm haben. Übrigens, ich kann ja mal die restlichen, um auf die 10 zu kommen, sagen. Auf der 6 ist A Christmas Horror Story. Better Watch Out hast du ja auf der 7, The Lodge ist auf der 8.
An den?
Der 9 ist Der eisige Tod, Windchill im Original. Und Santa Sleigh, Blutige Weihnachten, glaube ich, hieß der ja, also als deutscher Beititel. Der ist auf der 10.
Ja, sagt mir was.
Kenn ich
Santa
nur...
Santa Sleigh ist doch sogar mit diesem Wrestler, ne? Meine ich.
Ich meine...
Als Killer.
Ich meine, ja. Bin das war mit sicher. Dem... War das nicht mit dem Goldberg?
Ich glaube, ja. Mhm. Meine ich, ja.
Bill Goldberg, ja.
Bin
ich
jetzt nicht so Wrestling bewandert, aber ja.
Ja, ist Bill Goldberg tatsächlich gewesen. The Lodge habe ich ja, glaube ich, mal vom Patrick als Schrottwichtel geschenkt bekommen. Das lässt mich dann ein bisschen zweifeln, ob das hier so hingehört. Und Better
Moment
Watch
mal,
Out.
Das, also, The Lodge ist von den Machern von Ich sehe, ne?
Ja, also hier mit
das
der...
Das ist der, wo die...
Mit der Kio, Riley
Kio. Die Patchwork-Familie in der eingeschneiten Hütte.
Genau.
Mit Riley Kio.
Genau.
Okay, den habe ich einfach nicht als Weihnachtshorrorfilm verortet. Okay, ja, aber der ist super.
Hatte der Patrick den mir als guten damals gewichtet? Ich weiß es nicht mehr tatsächlich. Ich
den wird er dir ja nicht... Nee, den wird er dir nicht als Schrottwichtel gewichtet haben. Deswegen,
ich
der kurz
nach.
Zur Ehrenrettung.
Ich schaue nach, mein Lieber. Ich schaue jetzt nach, was ich bei Letterboxd geschrieben habe. Und ob das...
Ja, ich kann auf jeden Fall noch sagen, A Christmas Horror Story, wer den noch nicht kennt, das ist auch so ein klassischer Anthologie, so ein Episoden-Horrorfilm mit mehreren. Die werden quasi moderiert von hier Captain Kirk. Und den fand Patrick, glaube ich, richtig, richtig gut. Und da gibt es auch eine Krampus-Episode mit bei.
In The Lodge glaube ich schon, dass ich den gekriegt habe. Ich müsste jetzt nochmal genauer irgendwo nachgucken, ist auch egal. Aber ich weiß, der Patrick hat mir aufgegeben und es könnte, obwohl, wer, oder kann sein, dass wir einfach so drüber gesprochen haben. Wer weiß. Christmas Horror Story hätte der, ich hatte mit Daniel ja auch für Filmfrühstück letztens eine schöne Folge in dem Podcast Adventskalender aufgenommen. Am 6. Dezember kam die auch so letzte Woche, Samstag. Und da hatte Daniel auch den unter seinen Top 5 liebste Weihnachtssachen. Genauso wie Better Watch Out. Also die einem, wir haben ja Filme, jeweils 5 Filme mal kurz reingepitcht, die uns viel bedeuten oder was mehr bedeuten. Da hatten wir auch praktisch gegenseitig welche gehabt, die wir sonst in unserer Liste gehabt hätten. Er zum Beispiel Kevin allein zu Hause. Ich habe dafür den Santa Claus Film von 1985 drin gehabt. Da war auch A Christmas Horror Story schon Thema gewesen. Den muss ich dann auch mal nachholen. Klingt mich offenbar sehr lustig.
Den hast du hier bei Letterboxd gelockt mit 3 von 5.
Christmas Horror Story?
Mhm.
Dann tue ich das, glaube ich, jetzt mit, oder hieß Bloody Christmas, kann das sein? Mit dem Androiden, mit dem Roboter? Ich habe das schon letztes Mal fast durcheinander.
Das sagt mir gerade nichts.
Ja, vielleicht
Bloody Christmas sagt mir jetzt gerade nichts.
Daniel, der sträubt sich gerade den Kopf, weil der Krischi wieder nichts mehr im Kopf hat. Doch, Christmas, Bloody Christmas, 2022. Das war was der Daniel sagt. Christmas Horror Story war dann doch das, stimmt, mit dem Krampus jetzt.
Ach so, den Joe Bagos mit diesem Weihnachtsroboter-Killer.
Ja, das
war. Sorry, sind dann schon im Schlauch.
So, ja, und ich habe das jetzt gerade wieder verwechselt. Dann ist A Christmas Horror Story tatsächlich der, den ich gesehen habe. Und das ist die Wiedergutmachung von Patrick gewesen aus 2022. Das, glaube ich, war sogar das erste Jahr, wo wir eine Wiedergutmachung eingeführt hatten. Da habe ich den bekommen.
Ich war.
Dann ist es das
ich
Gegenteil.
Ich weiß, dass ich dabei war ohne Wiedergutmachung. Mhm. Da geht man dann frustriert nach Hause.
Ja, apropos.
Deswegen gute Idee.
Wiedergutmachung. Kommen wir zum Wichteln der Wiedergutmachung. Und dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Die ist dann doch was länger geworden, als ich ursprünglich mal gedacht hätte. Aber es war bis hierhin eine schöne Folge. Und jetzt wollen wir das dann auch mit der Wiedergutmachung natürlich weitertreiben. So, der Patrick, der hört zu und weiß dann, was er zu schauen hat. Also überhaupt haben wir jetzt, weil wir ja zu dritt sind, wir geben uns ja jetzt nicht zwei Filme in einer Woche, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Simon hat es ja auch schon angekündigt, da haben wir noch was anderes in der Pipeline und das muss ja auch noch vorbereitet werden. Deswegen ist das terminlich ohnehin schon schwer, das alles unter einen Hut zu kriegen. Daher haben wir das losentscheiden lassen und daher werde ich dem Patrick einen Film als Wiedergutmachung wichteln. Der Patrick dem lieben Simon, was ich ihm gleich verkünden werde, welchen er da kriegt. Und Simon wiederum wird mir einen zuwichteln als Wiedergutmachung. Auch wenn er eigentlich gar nichts zum Wiedergutmachen hätte, weil er hat uns ja nichts angetan an Schrottwichteleien. Aber?
Nee, ich bin einfach ein netter Mensch.
Genau, aber weil du ja wiederkommst, wollen wir etwas mehr Stoff haben. So, fangen wir an. Der Patrick bekommt von mir den Film, der am weitesten in meiner, also Bedingung, war dieses Jahr auch wieder, dass ein Film von 2025 genommen wird, der demjenigen, der es abgibt, sehr gut gefallen hat, den der andere noch nicht gesehen hat, damit er das nachholt. Und das ist bei mir tatsächlich der höchste, der in meiner Liste ist, den der Patrick noch nicht gesehen hat und der auch verfügbar ist im Stream, darf er sich auf Apple TV Plus über F1 freuen. Von Joseph Kosinski mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Hat mir sehr gut gefallen, war optisch wieder sehr top. Halt, wie wir das schon aus Top Gun Maverick kannten, auch wieder mit dieser Inboard-Cockpit-Kamera und Brad Pitt macht sowieso immer Laune und ich hoffe, der Patrick wird damit viel Spaß haben. Hattest du den auch schon gesehen? Sonst bist du auch herzlich eingeladen, ihn zu gucken.
Nee, ich muss den auch noch nachholen. Also ins Kino wäre ich dafür, ja, ist eigentlich blöd gesagt, ins Kino wäre ich dafür nicht gegangen, aber eigentlich kommt er ja optimal im Kino. Top Gun Maverick war auch genial.
Bombe,
ne? Gucken wir jetzt immer noch. Der ist aktuell wieder auf Netflix. Ich gucke mir immer noch den Endkampf an, wenn Miles Teller sagt, don't think, just do it oder so. Und dann kämpft er mit dieser alten F-16, kriege ich jedes Mal Gänsehaut, gucke 10-mal hintereinander und dann muss ich ausmachen. Sonst komme ich da nicht mehr raus aus dem Loop. Deswegen habe ich schon grundsätzlich Bock auf F1. War nur skeptisch halt, dass wieder die Story so Mittel zum Zweck ist. Bei Maverick durch Tom Cruise und so hat man da irgendwie mehr Gravitas irgendwie noch. Aber ja. Sollte ganz cool werden.
Und Brad Pitt kann es halt auch wie Tom Cruise, ne, von der Ausstrahlung. Der trägt sowas ganz gut. Und ich weiß, was du meinst mit Maverick. Ich gucke mir sehr gerne mal auf YouTube die Szene an, wenn er den eigentlich unmöglichen Flug, nachdem er eigentlich ja schon geschasst wurde, dann macht und dadurch wieder auf einmal an Bord ist. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Den. Und vielleicht als drittes noch, wo er am Anfang diesen G-Rekord da noch packt. Der ist auch super spannend. Direkt nach den ersten 10 Minuten wusste ich, dass der Film richtig gut wird im Kino.
Das ist schon wieder so einfach da entlang scheppert, das Dach sogar tatsächlich da weggeflogen ist, wo er über Ed Harrison wegfliegt. Super Film. Also der erste, den fand ich immer gut, bis fast sehr gut, war ein bisschen zu viel Werbung, macht aber immer noch Spaß. Und der zweite, der ist für mich echt, der macht nicht wirklich viel falsch. Der hat mich komplett gepackt, super Besetzung, hat an allen Stellen richtig fortgesetzt und verbessert. Ja, kommen wir zum nächsten Filmchen. Der Patrick hat es mir geschrieben, damit deine Überraschung natürlich umso größer ist. Und du erhältst vom Patrick, und da war er sich nicht ganz so sicher, weil er hat halt nichts, klingt jetzt komisch, aber er hat kein Mega-Highlight gehabt, aber einen Film, der ihm gefallen hat, weil alles, was da drüber war, das hattest du tatsächlich dann doch schon gesehen. Ein bisschen was hast du gesehen, hat er geschrieben. Und daher, weil es auch leicht erreichbar ist auf Netflix, bekommst du Gareth Evans, Tom Hardy, bekommst Havoc.
Ja, passt perfekt. Kann ich mir im Netflix-Abo locker mal reinziehen. Habe ich auch so gemischte Reaktionen gehört. So, Patrick hat den ja jahrelang erwartet. Es hat ja ewig gedauert. Dann bei dem Regisseur weiß man ja auch, was man da für eine geile Klopperei bekommt. Ich glaube, dann waren so bei manchen so ein bisschen ernüchterte Stimmung.
Ja.
Aber wenn er sagt, den kann ich mir geben, der ist dann doch ganz gut geworden, dann gucke ich mir den so komplett ohne Erwartungshaltung einfach ganz entspannt an.
Also ich fand den grundsätzlich von der Action auch gut, aber ich würde behaupten, der ist ein bisschen an Erwartungshaltung gescheitert, weil man eben einen The Raid 2 erwartet hat irgendwo vom Kaliber und es dann auch so lange gedauert hat. Tom Hardy ist auch mal top. Und wenn ich mir bei Letterboxd den Schnitt angucke, dann müsste man eigentlich glauben, du hättest jetzt wieder was Schrott gewichtelt bekommen. Aber da würde ich sagen, ist der noch ziemlich weit entfernt. Selbst wenn es ernüchterte Stimmen gibt, das ist nicht das, was du mit Schneewittchen oder The Ritual bekommen hast.
Ja, das sollte schon, also, das schon ein bisschen positiv
auch
ausfallen.
Auch für alle draußen, die jetzt nicht nachgucken wollen, der Schnitt ist 2,6. Also ich finde das schon ein bisschen schade, weil so schlimm fand ich, also so schwach sehe ich den jetzt nicht, aber gut. Ich bin mit meinen 3 Sternen jetzt auch nicht weit davon entfernt, muss ich zugeben. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was ich dann bekomme.
Ja, du darfst ein ganz bisschen raten. Und wir fangen an mit dem ersten Tipp. Also 2025. Einer der Darsteller ist Coleman Domingo.
Coleman Domingo. Boah, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ist doch,
ich werde
jetzt
keine Bilder bei WhatsApp schicken.
Mr. Milchek hier von Severance, oder?
Nee.
Nee, dann habe ich ein falsches Bild. Dann brauche ich einen neuen Tipp.
Okay. Ist ein Knastfilm aus diesem Jahr.
War das, warte mal, gab's da nicht hier Sing Sing?
Yes.
War das der?
Ja. Sehr gut.
Na, dann bin ich mal gespannt. Kann ich mal eben suchen. Der kam dieses Jahr erst raus.
Genau. Ja, der ist bei Letterboxd als 23 eingestellt. Dann habe ich deutschen Kinostart geguckt. Der wurde mir mit Februar 25 angezeigt. Ich war mir auch echt unsicher. Und dann war ich sehr, sehr froh, weil von mir auf jeden Fall einer der besten des Jahres, würde ich sagen. Mhm. Wahrscheinlich Top 10.
Wo kann ich den gucken?
Stimmt, den Check habe ich am Ende, glaube ich, nicht mehr gemacht. Ich hatte den damals bei Prime einfach geliehen. Das kann man auch auf jeden Fall noch tun. Und ich erlaube mir in dem Fall zu sagen, dass er 4,99 auch rechtfertigt, falls es den nicht irgendwo in Clue gibt.
Ja, dann gleich den mir doch mal. Vielleicht kommt ja auch noch die Woche ins Angebot oder so. Schau mal, dass ich den mir dann reinzimmere. Das sieht eigentlich gut aus mit Letterboxd 4,3. Das kann man sich mal geben.
Und nicht vom Titel irreführen leiten, falls du gar keine Ahnung hast, worum es geht. Es wird nicht gesungen.
Ja gut, ich weiß.
Das wäre so ein
Soho Sing Sing, das kennt man eigentlich.
Das wäre so ein geiler Prank-Titel für Patrick, wenn er den nicht kennen würde, weil er denkt, oh nein, ich krieg schon
wieder
was mit Gesang gewichtet.
Er ist der dritte Teil vom Animationsfilm Sing. Dann gab es Sing the Show und dann gab es jetzt Sing Sing.
Genau. Ja.
Der Koala ist wieder los.
Es ist, genau, die Reihe, die hatte ich auch gerade vor Augen. Dieses Schwein habe ich dann immer vor Augen direkt als erstes. Mhm. Wer gar nicht weiß, worum es geht, in einem Satz gesagt, das ist Sing Sing ist eine Einrichtung in den USA, also eine Strafanstalt. Und es gibt dort eine echte Theatergruppe. Und die dürfen sich halt treffen und dürfen Theaterstücke proben und dann auch aufführen. Und Coleman Domingo ist quasi der die Stücke schreibt. Und dann mit denen auch inszeniert. Und der besondere Trumpf ist, dass mehr oder weniger alle Darsteller die echten Knastis oder ehemaligen Knastis sind. Und das ist sehr, sehr warmherziger und sehr authentischer Film dadurch auch.
Also wird doch gesungen.
Nur Coleman.
Du hast gerade gesagt, die haben eine Show, die singen bestimmt.
Die spielen nur, die spielen nur klassisch Theater.
Die tun nur so,
ne? Das ist kein Musical. Obwohl, ja gut, es ist vielleicht ein bisschen ein Musical auf, aber es ist ganz weit weg von Schneewittchen. Da musst du dir keine Sorgen machen.
Alles klar, danke dir auf jeden Fall dafür. Das werde ich mir zu Gemüte führen. Mit viel Liebe geschenkt bekommen.
Ja, ist, glaube ich, auch ein Weihnachtsfilm in dem Sinne, dass du danach mit so einem ganz warmen Gefühl rausgehst. Also ich glaube, der passt jetzt auch gut rein.
Mhm.
Ja.
Alles klar, dann danke ich dir dafür. Und ihr da draußen, danke fürs Zuhören. Und nächstes Mal, ja gut, ich habe gesagt, wir haben heute eine kleine Folge. Dann müsst ihr damit rechnen, wenn die beim nächsten Mal, wird die noch größer werden als schon heute, wenn wir dann zu dritt wieder sind. In diesem Sinne erstmal danke, lieber Simon, für das schöne Pläuschen zu zweit hier. Finde, war eine sehr schöne Runde. Und ja.
Thanks for having me, wie der Franzose sagt.
Genau. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen dritten Advent oder eine schöne dritte Adventswoche. Und wir hören uns dann wieder zum vierten Advent. Macht's gut und bis bald. Ciao.
Ciao.